Die Predigt ist heute Psalm 114 und ich habe ihn übertitelt mit Hüpfende Berge. Ja. Ich lese den Text und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück, die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe. Was kam dich an, Meer, dass du geflohen bist, du, Jordan, dass du dich zurückgewandt hast, ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel wie junge Schafe? O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, der Psalm wurde und wird von gläubigen Juden nach dem Passa gesungen, da in poetischen Worten ihre Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten beschreibt. Und Passa ist eben das Fest dieser Erlösung. Für uns drei Punkte. Erstens, raus aus der Sklaverei. Zweitens, rein in die heilige Herrschaft. Drittens, rein in die Quelle des Lebens. Erster Punkt, raus aus der Sklaverei. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk mit fremder Sprache. Ja da, was war das? Das waren 70 Personen von Jakobs Familie. Sie wurden von Josef, der zum Regenten über Ägypten aufgestiegen war, an für sich nach Ägypten geholt, damit sie überleben konnten und damit sie sich dann vermehren konnten. Und das haben sie getan 430 Jahre lang. Und die Ägypter haben sie in den letzten Jahrzehnten vor ihrem Auszug ziemlich schwer bedrückt. Das heißt, sie haben sie versklavt, sie mussten 7 Tage die Woche arbeiten, ohne Geld dafür zu kriegen, und sie mussten für die Götzen arbeiten, die die Ägypter hatten. Denn alle Bauten wurden damals irgendeinem Gott geweiht, sowohl Paläste als auch Grabmäler als auch die Tempel. Sie mussten für diese Götzen arbeiten. Und zusätzlich dazu wurde es ihnen erschwert, die Ägypter haben versucht, ihre männlichen Nachkommen schlichtweg umzubringen, dass sie Angst hatten, dass sie sich zu sehr vermehren. Der Herr demonstriert dann in 10 Plagen. Er beruft Mose und demonstriert in 10 Plagen, dass die ägyptischen Götzen oder Götter nichts wert sind. Er blamiert sie mit jeder einzelnen Plage. Und erst nach der 10. Plage, dass sie alle nicht helfen konnten. Und die 10. Plage betraf auch den Pharao, sein Erstgeborener starb. Da konnten sie nach dem Passa Ägypten verlassen. Aber Pharao ist ein Königstitel und heißt Großes Haus, der sandte seine Armee hinterher und verfolgte sie. Und trotzdem, das Haus Jakob verließ sein großes Götzenhaus und wurde zu Gottes Haus. Und Gott teilte dann das Schilfmeer und Israel konnte es durchqueren. Wenn das ägyptische Heer mit den Streitwagen darin versank und ertrank, und 50 Tage danach waren sie an dem Berg, an dem Gott den Mose berufen hatte, um eben dieses Volk herauszubringen. Und er hat mit ihnen den Bund geschlossen, am 50. Tag nach Passa, das ist Pfingsten, über diese 10 guten Gebote. Und sie mussten jetzt nicht mehr den Götzen dienen. Sie konnten Gott dienen. Wie? Ja, mit diesen 10 Geboten. Und sie konnten so ihrem Erlöser danken. Und sie wurden so aufgebaut. Aber dann, wegen ihres andauernden Trotzes, starben sie in der Wüste. Und erst ihre Kinder zogen 40 Jahre später ins gelobte Land. Und sie kamen von Osten über den Jordan, aber der Jordan führte damals Hochwasser. Das wurde aber von Gott zurückgehalten, sodass sie unter Josua ins gelobte Land kamen. Also unter Josua, das ist jetzt wichtig. Denn Josua ist derselbe Name wie Jesus. Und gelobtes Land ist auch wichtig, denn es ist ein Abbild des durch Sünde verlorenen Paradieses, das der Herr Jesus wiederbringen wird und zum Teil schon wiedergebracht hat. Die Gemeinde, seine Gemeinde, ist ein Stück vom Paradies. Mehr dazu im zweiten Punkt. Was ich jetzt allerdings kurz beschrieben habe, das mit dem geteilten Meer, den zurückgehaltenen Jordan und den hüpfenden Bergen und dem bebenden Berg, das beschreibt Psalm 114 sehr poetisch. Warum? Damit man es singen kann. Das melodische Wort prägt sich besser ein und beschwingt die Seele mehr als nur das gesprochene Wort. Und es beschwingt die Seele, hebt das trübe Gemüt an, hoch, wenn es am Boden ist. Also alle Lieder können beschwingen, aber nicht alle beruhen auf Gottes Fakten. Die Psalmen haben die Fakten. Sie sind keine Wunschbilder, keine Träume, keine Illusionen, sondern verankern die Seele, verankern in der Seele, was Gott getan hat und was er tut. Also die mit Melodie verbundenen Tatsachen erheben die Seele recht und dauerhaft, was andere Poesie und andere Lieder eben nicht können. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 17, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich hinweg. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Es ist ein Sprichwort und es stammt aus der Bibel, nämlich aus 1. Korinther 13. Glaube kann Berge versetzen. Und das ist wahr. Wenn dieser Glaube aus Gottes Wort kommt und auf Gottes Wort beruht, dann kann der Glaube Berge versetzen. Ein selbst natürlich auch. Was hat nun die in Psalm 114 beschriebene wunderbare Erlösung mit uns zu tun? Also in Ägypten sind wir vielleicht Touristen und keine Sklaven. Aber das ist das, wofür Ägypten geistlich steht. Das ist, Ägypten steht für die Welt mit ihren Vorgaben. Mit dem, was man halt so tun muss in der Welt. Dafür steht Ägypten. Und Erlösung, das gilt für uns. Wir werden nicht aus der Welt erlöst, aber von den Vorgaben der Welt erlöst, in Gottes Reich hineingestellt. Und haben dort seine Ordnung, haben dort ihn. Der Jesus sagt in Johannes 8, 34, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Das ist starker Tobak, was er da sagt. Und der Apostel dankt dann noch in Römer 6, 17, ihr wart Sklaven der Sünde, aber nun seid ihr von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden, worin ihr unterwiesen seid. Ihr wart Sklaven. Jetzt aber seid ihr gehorsam dem, ja was denn, dem Wort Gottes, dem Wort des Herrn Jesus Christus. Das seid ihr jetzt. Also Sünde ist nicht nur dann und wann ein Gebot Gottes zu übertreten oder zu unterlassen. Sünde ist eine absolute Macht, die kaputt macht. Man kommt ihr einfach nicht aus. Wir werden nicht Sünder durch unsere Taten, sondern wir sind schon als Sünder geboren worden und sündigen dann unwillkürlich und willentlich. Wir bestätigen, dass wir Sünder sind. Also, wenn wir willkürlich und willentlich sündigen. Aber wir tun es halt auch unwillentlich und unwillkürlich. Es ist einfach so, wir sind daneben. Die Sünde steckt in uns und sie versklavt uns. Aber der Herr Jesus ist der Löser von der Sünde. Und das ist er erstens, weil er von Gott gezeugt war und so selbst nicht unter der Macht der Sünde war. Und er hat in seinem Leben auch nie der Sünde in irgendeiner Weise nachgegeben. Er hat diese Gotteskindschaft bewahrt. Zweitens ist er Erlöser, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat und uns damit von ihr entlastet hat. Drittens ist er Erlöser, weil er uns seinen Heiligen Geist gibt, sodass wir lieber seine Sklaven sein wollen als die der Sünde und dankbar seine Gebote befolgen wollen. Und viertens ist er Erlöser, denn wenn uns die Sünde ein Bein stellt, obwohl wir es nicht wollen und wir fallen, dann macht er das bei Gott wieder gut. Er macht uns wieder gut. Er vertritt uns bei Gott. Er tritt für uns ein. Er tritt uns nicht. Er tritt für uns ein. Und das ist gut für uns. Er hat uns vor Gott gerechtfertigt und er bringt uns zurecht. Das sind die Tatsachen, die er schuf und schafft. Epheser 2,10 sagt, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir in ihnen leben. Und für Schöpfung steht da Poema, von dem das Wort Poesie kommt. Und die guten Werke sind gemäß der 10 Gebote. Poetisch geschaffen. Die Psalmen sind Poesie und hier schafft Gott poetisch zum Guten. Wir sind, und das ist Zusammenfassung von diesem Punkt, wir sind nie frei, sondern immer Sklaven. Wir sind Pfusch der Sünde oder Poesie des Herrn Jesus. Nächster Punkt. Das ist rein in die heilige Herrschaft. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft. Da wurde Juda sein Heiligtum und Israel seine Herrschaft. Ja, da kamen sie auch ins Land. Und wenn wir das auf uns übertragen, ja, man ist als an für sich durch die Taufurkunde ausgewiesen als Himmelsbürger. Aber nicht alle bestätigen diese Taufurkunde. Man kann auch Mitglied einer Kirche sein, aber nicht in Gottes Haus sein. Und nicht als Gottes Haus aufgebaut werden. Das ist alles möglich. Aber wir müssen jetzt zurück zu dem, was da mit Jakob und Juda geschehen ist. Also sie sind mit dem Auszug aus Ägypten zur Nation und zur Kirche geworden. Sie kamen trotz allem Widerstand ins gelobte Land. Und dieser Widerstand kam von außen und kam von ihnen innen. das war. Und sie waren im Land, herrschten über andere Völker, wenn sie sich selbst Gott unterwarfen, stiegen auf, wenn sie unter Gottes Wort waren, gingen unter, wenn sie sich über Gottes Wort stellten. Das ist das, was die lange Geschichte Israels zeigt. Eigenständige Nation war Israel eigentlich nur unter David und Salomo. Schon unter Salomos Sohn wurde die Nation zerrissen, geteilt in Israel im Norden, Juda im Süden. Und ja gut, Juda blieb länger. Israel waren für sich nur 200 Jahre lang eigene Nation. Dann wurden sie von den Assyrern deportiert und sie sind nie mehr aufgetaucht in der Geschichte. Juda blieb etwas länger, wurde aber dann 586 vor Christus ins babylonische Exil entführt. Jedenfalls die noch lebten, und konnten dann wieder zurückkehren, um in Juda zu siedeln und den Tempel wieder aufzubauen. Aber sie waren keine eigenständige Nation. Dann im 2. Jahrhundert vor Christus haben sie wieder für kurze Zeit eine eigenständige Nation erkämpfen können unter den Makkabäern. Aber das haben sie wieder verloren, als die Römer kamen, als sie die Römer zur Hilfe ruften, und die haben ihnen zwar geholfen, aber sie haben sie eingegliedert ins Imperium. Sie waren nicht mehr eigenständig. Seit 1948 ist Israel wieder eine Nation. Und gegenwärtig sind sie wieder einmal sehr unter Druck. Wie immer. Beschuss von außen und bürgerkriegsähnliche Zustände von innen. Und das ist dann für sich das, was einem Christen auch passiert. Beschuss von der Welt, Verführung von der Welt und dann das zerrissene eigene Ich, wo das alte Ego gegen das neue Herz streitet. Aber Israel als Gottes Kirche und als Gottes Haus gab es immer und gibt es auch heute. Juda wurde Gottes Heiligtum, Israel seine Herrschaft, sagt Vers 2. Juda, das heißt so viel wie Dank oder Lobpreis. Und da stand an für sich der heilige Tempel, der auf den Herrn Jesus Christus zuwies oder auf ihn hinwies, und das so lange, bis der gekommen ist. Er war ein Vorbild des Messias. Und der macht heilig. Also dieser Tempel wurde 70 nach Christus wieder als unnötig und kontraproduktiv zerstört, weil eben das Original gekommen war. Und Gottes Heiligtum änderte dann an für sich auch die Form und den Standort. Die Gemeinde Jesu weltweit ist sein Heiligtum, ist sein Tempel, ist Gottes Haus. Ich lese aus Epheser 2. Ohne Christus wart ihr ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Nun aber seid ihr nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zum heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet ihr mit aufgebaut zu Gottes Haus im Geist. Das sind lauter Privilegien. Das sind lauter Geschenke Gottes. Da ist er am Werk. Aber die Taufurkunde, die berechtigt einen an für sich oder weist einen als Himmelsbürger aus und auch als Mitglied der Gemeinde. Aber manche bestätigen diese Taufurkunde nicht, bestätigen die Mitgliedschaft nicht und zeigen nicht, dass sie Himmelsbürger sind oder Mitglieder in Gottes Haus. Sie verweigern dann auch dass Gott sie an für sich als Hausgenossen aufbaut. Das kommt nicht selten vor. Sie verweigern sie dem Heiligen. Man kann in Gottes Haus zwar leben, aber trotzdem unter der Herrschaft der Sünde bleiben, statt unter Gottes Herrschaft. Das ist möglich. Israel hier wurde Gottes Herrschaft. Es heißt nicht, dass Jakob Gottes Herrschaft wurde oder Herrschaftsgebiet wurde. Israel war der neue Name des Betrügers Jakob. Jakob hat seit Kindheit an Gott gekannt, mehr oder weniger. Er hat trotzdem seinen Bruder und seinen Vater und damit auch dann schlussendlich Gott betrogen. Und als er fliehen musste, da begegnet ihm im Traum Gott, ermahnend. Und er wacht auf von dem Traum und nennt den Ort Bethel, Haus Gottes. Denn er sagt, da sind die Engel auf und ab. Und er verspricht Gott, dass er, wenn er ihn segnet und reich macht, dass er ihm dafür 10% gibt. Kluger Jakob. Ja, dann kommt er zu seiner Verwandtschaft, die ihn genauso betrügt oder viel mehr betrügt, als er seine Verwandtschaft betrogen hat, seinen Bruder und seinen Vater. Und Gott segnet ihn trotzdem. Er macht ihn reich, segnet seine Familie mit seinen Söhnen. Und dann, als es ihm zu viel wird, endlich zu viel wird, da will er wieder zurück in sein Land und er zieht los und will über den Jordan gehen. Und da wird ihm gesagt, dass ihm sein Bruder, der ältere Bruder, den er betrogen hat, mit 400 Mann entgegenzieht. Und jetzt ist aus mit Jakob. Jedenfalls denkt er sich's. Und er kämpft eine ganze Nacht lang im Gebet mit Gott oder mit Gottes Engel. Und er gewinnt und verliert. Was er gewinnt, ist der neue Name, die Reinigung. Neuer Name, Gott kämpft. Was er verliert, ist seine Betrügerei, seinen betrügerischen Namen. Jakob. Als Erinnerung an diesen Kampf und an diese radikale Bekehrung, da schlägt ihm der Engel auf die Hüfte und seitdem und ab dem kann Jakob nur noch hinkend gehen. Er hat sein Souvenir für seine Sünde schon erhalten, aber er war froh drum. Also, dass wir bei Jakob lesen, dass er seinen Zehnten gegeben hat, das lesen wir eben nicht. Danach hat er Gott gedient. Ja, Jakob und Israel, das ist auch etwas, was uns betrifft. Wir sind Jakob und Israel zugleich. Wir, Jakob in uns, der will Gott nicht heiligen. Wir können das Vaterunser beten, wie wir wollen, aber Gottes Namen durchaus nicht heiligen. Und dein Reich komme, was wörtlich deine Königsherrschaft komme, über mich? Ja, das will unser altes Ego halt auch nicht so. Ja, das ist so in uns. Und dieses betrügerische Beten, dein Wille geschehe, aber dann tun, was man selbst will und dann Pläne machen und das verwirklichen, entgegen Gott und seiner Gemeinde. Ja, das ist eine große Gefahr. Zusammenfassung: Jesu Gemeinde ist sein Leib. ist Gottes Haus, ist die sichtbare Herrschaft Gottes. Denn wo zeigt sich denn seine Herrschaft? Ja, in der Schöpfung, aber das ist nicht so sichtbar. Da, wo Gott geehrt wird, da, wo ihm gehorcht wird, da zeigt sich seine Herrschaft. Also man ist lebendiges Glied am Leib Christi, wohnt in Gottes Haus unter Gottes heiliger Herrschaft oder auch nicht. Sein Sein oder nicht sein Sein ist die Frage. Dritter Punkt, rein in die Quelle des Lebens. Vers 8, der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, der den Kieselfels in einen Wasserquell verwandelte. Ja, das ist schön, das gehört zur Wüstenwanderung. Und es war, wie gesagt, schon eher eine Wüstenwanderung, denn sie widerstrebten ihrem Erlöser ständig. Der Fels, aus dem das Wasser quellte, war Christus, wie der Apostel in 1. Korinther 10, 4 schreibt. Und der Herr Jesus selbst sagt in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er vom Heiligen Geist. Psalm 114 beschreibt hier poetisch Fakten. Und zwar praktische Fakten. Gott hat sie in der Wüste mit allem versorgt, was sie an Leib, Seele und Geist brauchten. Aber die meisten wollten eben nur Befriedigung für Leib und Seele. Also für Körper und Gefühl sozusagen. Gottes Geist wollten sie nicht. Und dabei wird der Mensch doch erst durch den Heiligen Geist zum Menschen, wie Gott ihn geschaffen hat. Der Jesus versöhnt mit Gott, indem er die Sünden der Seinen auf sich nimmt und an ihrer Stelle stirbt. Der Vater ruft zum Glauben an seinen auferstandenen Sohn und der gibt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus und sorgt dafür, dass man Gottes Wort auch geistlich verstehen und tun will. Er schafft damit ein erfülltes Leben, das nie endet. Und er schafft genau das, den Herrn Jesus zu lieben und seine Sünde zu hassen. Ja, die Quelle des Lebens ist der Herr Jesus. Und nicht nur mit seinem Leben und Tod, sondern auch mit seiner Herrschaft und seinen Diensten nach seiner Auferstehung. Das ist das, was wir brauchen. Er erfrischt. Er ist ein herrlicher Herrscher. Er ist ein ständiger Vermittler, der wieder aufrichtet, und er ist ein guter Lehrer. Schluss. Sein Sein oder nicht sein Sein, das ist die Frage. Wer nicht sein ist, ist arm dran, auch wenn er alles hat. Wer arm an Geist ist, wendet sich zur einzigen Quelle des Lebens, die Leib, Seele und Geist belebt. Hüpfen wir ganz rein in diese Quelle, mit allen Sünden, mit allem Elend, mit allen Plänen, das ist nötig, nicht nur an heißen Tagen wie diesen. Amen.